Ich finde diesen Ansatz immer so nice. Das Bhagavatam zu hören ist eines der wichtigen hingebungsvollen Dienste. Also genau wie man sich konzentrieren muss beim Auswegen des Tempels oder beim Zubereiten des Sonntagsfestes, ist auch wichtig, sich auf die Inhalte zu konzentrieren, die im Bhagavatam gesprochen werden. Ich lese jetzt gleich die Erläuterung und danach dann nochmal den Text. Erläuterung. In diesem Vers unterrichtet Rishabh Dev seine Söhne über die Wichtigkeit des menschlichen Lebens. Das Wort Dehabhag bezieht sich auf jeden, der einen materiellen Körper annimmt, also auch auf die Zürcher Devotees. Ups, das war jetzt nicht im Text drin. Das Lebewesen jedoch, dem die menschliche Form verliehen wurde, sollte sich anders als die Tiere verhalten. Tiere wie Hunde und Schweine genießen Sinnbefriedigung, indem sie Kot fressen. Nachdem die Menschen tagsüber alle Arten von Schwierigkeiten erduldet haben, versuchen sie nachts zu genießen, indem sie essen, trinken, Sexualität haben und schlafen. Gleichzeitig sind sie gezwungen, sich zu verteidigen. Dies entspricht jedoch nicht der menschlichen Zivilisation. Menschliches Leben bedeutet, freiwillig Schwierigkeiten auf sich zu nehmen, um im spirituellen Leben fortzuschreiten. Natürlich gibt es auch Leid im Leben der Tiere und Pflanzen, die aufgrund ihrer vergangenen Missetaten leiden. Die Menschen sollten jedoch freiwillig Leiden in Form von Entsagung und Bußen auf sich nehmen, um das göttliche Leben zu erlangen. Nachdem man das göttliche Leben erlangt hat, kann man ewiges Glück genießen. Im Grunde versucht ja jedes Lebewesen Glück zu genießen, aber solange man im materiellen Körper gefangen ist, ist man gezwungen, verschiedene Arten des Leids zu ertragen. Die menschliche Lebensform hat jedoch einen höheren Sinn. Als Mensch sollte man handeln, indem man den höheren Rat befolgt, um so ewiges Glück zu erlangen und zurück zu Gott gehen zu können. Es ist in diesem Vers von Bedeutung, dass die Regierung und der natürliche Beschützer, der Vater, die ihnen anvertrauten Personen ausbilden und sie im Krishna-Bewusstsein erziehen sollten. Aufgrund fehlenden Krishna-Bewusstseins leidet jedes Lebewesen ewig im Kreislauf von Geburt und Tod. Um sie aus dieser Gefangenschaft zu befreien und sie zu befähigen, glücklich zu werden, sollte Bhakti-Yoga gelehrt werden. Eine törichte Zivilisation versäumt es, den Menschen zu zeigen, wie sie zur Ebene von Bhakti-Yoga gelangen können. Ohne Krishna-Bewusstsein ist ein Mensch nicht besser als ein Hund oder ein Schwein. Die Unterweisungen Rishabh Devs sind heutzutage besonders wertvoll. Die Menschen werden heute dazu erzogen und ausgebildet, hart zu arbeiten, um Sinnbefriedigung zu erhalten, ohne ein höheres Ziel im Leben zu erkennen. Ein Mann ist ständig unterwegs, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er verlässt sein Zuhause frühmorgens, um einen Zug zu erwischen und in ein Abteil gefercht zu sein. Auch im Krishna-Bewusstsein gibt es, ich habe nur vor ein paar Tagen einen Devotee angerufen, der hat mir gesagt, ich muss jetzt schnell springen. War ja noch ganz früh morgens. Da muss er eine oder zwei Stunden von 9 Uhr bis 5, wie war das? Nee, da muss er eine oder zwei Stunden lang stehen, bis er an seinen Arbeitsplatz gelangt. Ich weiß, Prabhupada war total schockiert, als er das hörte, wie die Westler, was für eine Art von Arbeitsritus die haben. Im Büro angelangt, arbeitet er hart von 9 Uhr bis 5 Uhr. Dann braucht er wieder 2 oder 3 Stunden, um nach Hause zurückzukehren. Nachdem er gegessen hat, hat er Geschlechtsverkehr und legt sich schlafen. Das ist ein schreckliches Leben. Neben all diesen Schwierigkeiten, die er dulden muss, ist ein wenig Sexualität sein einziges Glück. Jan mai tunadi grihamedi sukam hitucham. Rishabh Dev erklärt sehr deutlich, dass das menschliche Leben nicht für diese Art von Dasein bestimmt ist, dass auch von Hunden und Schweinen genossen wird. Tatsächlich sind Hunde und Schweine nicht gezwungen, so hart zu arbeiten, um Sexualität zu erhalten. Ein Mensch sollte versuchen, auf eine andere Weise zu leben und nicht Hunde und Schweine zu imitieren. Die Alternative wird hier erwähnt. Jetzt kommt die Alternative. Das menschliche Leben ist für Tapasya, Entsagung und Bußen bestimmt. Durch Tapasya kann man sich aus dem Zugriff der materiellen Natur befreien. Wenn sich jemand im Krishna-Bewusstsein, im hingebungsvollen Dienst betätigt, ist ihm ewiges Glück sicher. Durch das Annehmen von Bhakti-Yoga, von hingebungsvollen Dienst, wird die eigene Existenz gereinigt. Das Lebewesen sucht Leben für Leben nach Glück. Es kann jedoch für all seine Probleme einfach nur, indem es Bhakti-Yoga durchführt, eine Lösung finden. Dann wird es sofort befähigt, nach Hause zu Gott zurückzukehren. In der Bhagavad Gita wird dies wie feucht bestätigt. Janma karma cha me divyam evam yo veti tatvata chaktva deham puna janma naiti mam iti sarjuna. Wer die transzendentale Natur meines Erscheins und meiner Taten kennt, wird nach Verlassen des Körpers nicht wieder in der materiellen Welt geboren, sondern gelangt in mein ewiges Reich. O Arjuna! Mit diesem Kapitel 5 beginnen Rishab Maharaj Rishabdevs Unterweisung an seine Söhne. Unter diesen Söhnen gab es 12, die sehr besonders waren, die dann später das Bhagavatam weitersprachen. Sie waren also richtige Heilige. Aber es gab auch andere, die, sagen wir einmal, mehr für das Leben in dieser Welt vorhergesehen waren, von ihrer Natur her. Und für alle diese Söhne, diese zwei Gruppen von Söhnen, die Transzendentalisten unter seinen Söhnen, also die heiligen Persönlichkeiten und auch diejenigen, die mehr, sagen wir mal, die Neigung hatten, in dieser Welt zu bestehen, gibt jetzt Maharishi Rishabdev Unterweisung. Warum? Ich glaube, die meisten wissen, warum er diese Unterweisung gibt. Rishabdev war lange Zeit ein Kaiser und wollte sich jetzt von den Verantwortungen, die die Regierung Pflichten mit sich brachten, zurückziehen, um sich ausschließlich dem Pfad der spirituellen Erhebung zu widmen. Und bevor er das jetzt tat, sein Zuhause verließ, rief er all seine Söhne in einem großen Ishtagosti, wenn man so will, zusammen, um ihnen seine Weisheit zuteilwerden zu lassen, um sie zu unterweisen. Diese Unterweisung Rishabdevs haben eindeutig ein Kernthema im Zentrum, nämlich Loslösung vom materiellen Dasein. Maharaj Rishabdev ist, nachdem er seine Unterweisung beendet hatte und einen seiner Söhne zu seinem Nachfolger erklärt hatte, aufgebrochen. Und dieser Nachfolger hieß Maharaj Bharata. Und Rishabdev ist dann losgegangen, kam zu einem heiligen Tal, das einige von den Zürcher Devotees schon bereist haben. Das ist da in der Nähe von Udupi. Und hat in diesem heiligen Tal Bußen und Entsagung auf sich genommen und sich danach in einem, ich will mal sagen, auf mystische Weise selbst entfachten Feuer verbrannt. Da gibt es noch immer den Wald, also sagen wir mal, der ist neu gewachsen natürlich über die tausende von Jahren, wo Maharaj Rishabdev zurück nach Hause, zurück zu Krishna gegangen ist. Wer war schon einmal in diesem Wald? Bhagavati nur? Ich war auch da. Ich glaube, du auch, Gaura Shiromani. Das ist in der Farm, die von in der Nähe der Farm, die von den Südindien ist. Ach so, du warst, bist nicht mit dahin gekommen. Ja. Oh ja. Ja, aber das war ja in der Nähe des Waldes. Also du hast die gute Schwingung schon gekriegt. Von Loslassung. Yes. Nun, diese Unterweisung der Loslösung vom materiellen Dasein wird hier sehr deutlich ja ausgesprochen, indem einfach, wenn man das hört, kriegt man so eine Art ja, der Loslösung einfach. Wenn man so hört, wie die Menschen hart arbeiten, einfach nur mit dem Ziel, ja, die Freuden zu erfahren, die auch die Materialisten erfahren, dann kommt im Herzen so ein, sagen wir mal, eine kleine Rebellion auf. Na, so will ich mein Leben nicht führen. Auch als Devotis sind diese Unterweisung für uns notwendig. Wir wissen, dass wir, wenn wir in dieser Welt leben, etwas tun müssen, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Nicht auch. Also viele von uns sind ja Grihastas oder planen, in den Grihastha Ashram einzutreten oder werden sich einmal überraschen lassen müssen, dass in ihnen auch dieser Wunsch vorhanden ist, also je nachdem. Und dann kommt es auch auf, dass man etwas tun muss zum Lebensunterhalt. Und hier macht jetzt Maharshi Shukadev eindeutig den Punkt, man sollte nicht diese erstmal ist klar, man muss Schwierigkeiten aufnehmen in der menschlichen Lebensform. Schwierigkeiten, die nimmt man entweder auf, um Sinnbefriedigung zu bekommen und nicht zufrieden zu werden danach, oder man nimmt Schwierigkeiten auf, um in das ewige Königreich Gottes zu erlangen. Diese Art von Schwierigkeiten werden als Bußen und Entsagung bezeichnet, die, sagen wir mal, freiwillig aufgenommen werden. Ich möchte euch ehrlich sagen, als Devotee in unserer Bewegung ist mir eins aufgefallen. Du musst in deinem Leben einfach dich, sagen wir mal, intensiv bemühen. Und wir als Devotees tun diese intensive Bemühung eben auf die spirituellen Tätigkeiten zu lenken. Also früh aufzustehen, nicht alle Dinge zu tun, die unser materiell gesunder Geist tun möchte. Nicht alle Bücher zu lesen, nicht alle Filme zu sehen, die wir sehen wollen. Das sind Bußen und Entsagungen. Also wie man bereit ist, diese Bußen und Entsagungen auszuführen, um Loslösung vom Maya zu praktizieren, tritt man ein in ein spirituelles Versorgungssystem. Krishna sorgt dann für einen. Aber ein Mensch, der nicht gewillt ist, Bußen und Entsagung freiwillig aufzunehmen, wird das tun müssen, indem er es unfreiwillig tut. Also zu Deutsch gesagt, hart arbeitet, mit einem Widerwillen im Herzen, um seine Dinge zu erreichen. Deswegen ist es sehr wichtig für einen Devotee, dass er die Lektion bereitwillig annimmt, nicht vor Schwierigkeiten zu fliehen und Genuss zu suchen. Das wird nicht zu einem erfüllten Leben führen können, weil die materielle Welt einfach nicht so konstruiert ist, dass man hier genießen kann. Es ist einfach nicht so gemacht. Sorry, also wenn ich das so am Morgen so frisch und frei und mit einem gewinnenden Lächeln verkünde, das ist einfach nicht so. Also deswegen ist die Logik, löst dich von der Welt der Schwierigkeiten, indem du freiwillig Bußen und Anstrengungen auf dich nimmst, um spirituelles Leben, glückliches Leben zu führen. Das heißt jetzt nicht, dass wir, klar, als sagen wir mal, ich will es mal positiv ausdrücken, als Grihastas werden wir etwas tun zur, sagen wir mal, zur Lebensunterhaltung, zur Unterstützung unseres physischen Körpers. Wir werden vielleicht studieren und wir werden ein irgendwelche Aufgaben vor uns haben und so weiter. Aber wenn wir das tun, ohne zu versuchen, dadurch zu genießen, sondern sogar einfach als Mittel, um unser Krishna-Bewusstsein auszuführen und weiter also regelmäßig unsere Runden chanten und die Prinzipien einhalten, dann werden wir sehen, dass das unsere Tapasya halt ist und wir dadurch spirituell glücklich werden. Wenn wir uns aber verleiten lassen mit den Versprechungen der materiellen Energie und diese Schwierigkeiten vermeiden wollen, um einfach nur zu genießen, dann wird unsere Arbeit und unser ganzes Leben ein einziger Krampf werden. Hare Krishna. So, hier gibt es einen wichtigen Punkt, den ich sehr gerne machen möchte, noch zusätzlich. Durch solche Tätigkeiten, die man ausübt, um sein spirituelles Leben zu erlangen, kann man die spirituelle Ebene erreichen. Es gibt in dieser Welt ganz bestimmte Tätigkeiten, die wir ausüben können, um schon in diesem Leben auf die spirituelle Ebene zu kommen. Es ist wichtig, dass wir diese Tätigkeiten nicht mechanisch ausführen, sondern mit festem oder unverbrüchlichem Vertrauen. Wenn der Devotee sein Sadhana ausführt mit Vertrauen, wird er Nektar genießen. Wenn der Devotee sein Sadhana ausübt ohne Vertrauen, wird er Entsagung und Bußen in diesem Sadhana sehen. Es wird schwierig werden. Kavikanapur unterscheidet zwischen zwei Arten von Bhakti. Bhakti mit Nektar und Bhakti ohne Nektar. Ich glaube, Bhakti ohne Nektar kennen wir zur Genüge. Das ist so diese pflichtgemäße Absolvierung unserer spirituellen Übung. Bhakti mit Nektar ist etwas anderes. Bhakti mit Nektar wird ausgeführt, immer mit einem Verständnis, dass das, was ich jetzt tue, eben als Dienst zu Krishna ausgeführt wird. Es wird also mit Sambandha Gyan ausgeführt, mit einem Wissen um meine Beziehung zu Krishna. Ich tue also etwas ganz bewusst für Krishna. In dem Augenblick, wo ich mich hinsetze und für Krishna meine Runden chante, in dem Augenblick, wo ich den Tempel fege für Krishna, wird diese Tätigkeit Bhakti mit Nektar sein. Aber in dem Augenblick, wo ich diese Tätigkeit einfach nur so ausübe, ohne mich an meine Beziehung zu Krishna während der Tätigkeit zu erinnern, werde ich Bhakti ohne Nektar ausüben und werde dann immer wieder den Wunsch haben, mich zurückzuziehen und meine Pause zu machen von dieser Art von Bhakti. Zu Deutsch gesagt, in ein Retreat zu gehen. Ja. So, dieses Vertrauen, was mir dazu hilft, meine Tätigkeiten, die ich ausübe, mit einer Zuneigung zu Krishna auszuüben, ist absolut wichtig, damit man Bhakti mit Nektar verspürt. Das ist absolut wichtig. Ohne das geht es nicht. Dieses Vertrauen ist sehr wichtig, um damit sich Krishna dem Devotee auf irgendeine Weise offenbart. Und sei es nur, dass er ihm Inspiration im Herzen gibt. In Vrindavan habe ich eine Vorlesung gegeben über Vertrauen und den Devotees eine Geschichte erzählt, die ich auch hier gerne wiederholen möchte. Es gab einmal eine sehr arme, verwitwete Mutter, deren einziges Kind in das Alter kam, wo es zur Schule gehen musste. Und die Mutter hatte also das Kind zu einer Schule geschickt, die, ich glaube, so 5 Kilometer von zu Hause entfernt waren. So, damit der Kleine zur Schule kommen konnte, musste er durch einen Wald hindurchgehen, der allerdings von Tigern und wilden Tieren bewohnt war. Irgendwann kam der kleine Junge zurück und sagte, Mami, ich kann nicht mehr zur Schule gehen. Ich habe so eine Angst, durch diesen Wald zu gehen. Was, wenn mich ein Tiger anfällt? Oh, sagte die Mutter, die wusste, dass ihr Sohn ausgebildet werden musste. du hast einen Freund, er heißt Gopal. Ruf einfach intensiv nach ihm, wenn du in Schwierigkeiten bist. Am nächsten Tag ging der Kleine wieder durch den Wald und hörte es verdächtig im Unterholz knacken. Da rief er dann aus, Gopal! Gopal! Und nochmal, Gopal! Und daraufhin sah er plötzlich einen wunderschönen Jüngling mit der Hautfarbe einer frisch aufgezogenen Monsunwolke, ein gelbes Gewand, das so leuchtete wie ein funkelnder Blitz, war um seine schlanke Taille geschlungen, und er sagte, ja, ich bin hier, was ist denn, ach, ich habe so schrecklich Angst, kannst du nicht sagte der Kleine. Ist ja gut, Mutter, hatte gesagt, du wirst, wo kommst du denn her? Ach, ich bin hier so, sagte Gopal. Begleitete den Kleinen durch den Wald, und der Kleine rief ihn jeden Tag, und jeden Tag gingen die beiden durch den Wald, und Gopal lieferte ihn sicher am Ende des Waldes ab. Eines Tages sagte der Lehrer zu dem Kind, zu dem Sohn, dass Ganesh Puja muss ausgeübt werden. Das ist ein Puja, was man in Verbindung mit der Erziehung ausübt. Habt ihr das aus? Hast du das ausgeführt, Raghunchand, das Ganesh Puja? Ja, muss sein. Da werden die Hindernisse. Du auch, Brindapriya, war bei deiner Erziehung auch das Ganesh Puja. Ist ganz bekannt. Ganesh Puja, da gehen die Hindernisse weg, sodass man die Examensarbeit machen kann. Und der Lehrer sagte, du bist sehr arm, wir müssen das Festival finanzieren, du hast einen kleinen Betrag von 50 Paisas zu leisten, morgen. Und der Junge ging nach Hause zurück und sagte seiner Mutter, Mutter, hast du 50 Paisa? Das Ganesh Puja kommt morgen auf. Oh, sagte die Mutter, wir haben keine 50 Paisa, wir haben nicht mal 2 Paisa, wir sind sehr, sehr arm. Aber du hast ja Gopal, frag ihn, dass er dir was für ein Ganesh Puja gibt. So, am nächsten Tag ging der Kleine wieder durch den Wald und rief ganz laut auf, Gopal! Und Gopal kam, sagte, du rufst ja heute besonders dringlich, was ist denn los? Ja, ich muss meinen Beitrag fürs Ganesh Puja geben, sonst kann ich wahrscheinlich nicht meine Erziehung fortsetzen. Hast du mal 50 Paisa? Aber sagte Gopal, ich lebe ja auch im Wald, ich hab nichts, ich hüte Kühe. Nach einem wenigen Nachdenken sagte er, ich kann dir einen Kleetopf mit Milch geben. Im Ganesh Puja braucht man ja Milch. Und so, warte kurz, so brachte er dann einen kleinen so einen Kleetopf mit Milch für das Ganesh Puja. Der Junge brachte das zu seinem Lehrer. Der Lehrer sagte, ich hatte dich doch um 50 Paisa geboten. Was soll ich denn mit so wenig Milch? Wir brauchen 15 Eimer von Milch mindestens. Und er nahm den Kleetopf und leerte ihn vor dem Jungen auf dem Boden aus. Aber siehe da, aus dem Kleetopf kam unendliche Mengen von Milch hervorgeflossen, so als hätte man einen Wasserhahn angedreht und nicht mehr zugedreht. Grrr, grrr, grrr. Der Lehrer brachte, um Gottes Willen, brachte Schwapp. Hol mal ein Baldi, und dann machte er, und das kam nicht zu einem Ende. Der Junge war ganz stolz, das ist der Milchtopf, den mir mein Gopal gegeben hat. Wer ist denn Gopal, sagte der Lehrer da. Ach, er wohnt im Wald und hütet die Kühe, sagte der Junge, er ist mein Freund. Kann ich Gopal sehen? Fragte der Lehrer dann. Ja, komm ruhig mit, ich rufe ihn, sagte der Junge und rief im Wald, Gopal, Gopal. Aber Gopal kam nicht. Agapagopa kommt nur, wenn man Vertrauen hat, Olli. Wie oft hast du schon Hare Krishna gechantet, Ramananda? Ist Gopal schon gekommen bei dir oder Krishna? Wir müssen Hare Krishna chanten mit Vertrauen, Muralidhara. Sehr wichtig. Dann kommt Krishna. Ohne Vertrauen zu chanten, kommt Krishna nicht. Dann ist es Bhakti ohne Nektar. Dieses Shraddha, dieses Vertrauen in den Herrn, was also wirklich mit dem Bewusstsein ausgeführt wird, ich mach's vor Krishna. Krishna ist da. Krishna ist nicht nur eine literarische Gestalt aus dem mittelalterlichen Indien oder eine Person, die von der Hare Krishna Bewegung propagiert wird, sondern Krishna ist da, in diesem Verständnis Krishna-Bewusstsein auszuführen, wird bald zu Bhakti mit Nektar. Aber es ist eben, es ist wichtig, dieses Vertrauen zu kultivieren, sorgsam zu kultivieren. Das heißt immer, dass es entsteht, indem wir die Bhakti-Shastras lesen, in die Krishna eine besondere Energie hineingegeben hat, nämlich seine Kripa-Shakti, und indem wir Gemeinschaft haben mit guten Devotees, in deren Herzen dieses Vertrauen oder diese Shraddha Devi wohnt. Shraddha Devi können wir besuchen in der Bhakti-Shastra, und Shraddha Devi können wir besuchen im Herzen der Devotees. Dieses Herz ist wie eine Gufa, eine Höhle, in der Shraddha Devi ihre Residenz aufgemacht hat. Also dort wohnt sie. In den Chaitanya Charitamrita wird uns eine interessante Dimension des Vertrauens aufgezeigt, die wirklich wichtig ist zu studieren. Ihr wisst, es gibt zwei Arten von Shraddha. Alokika und Lokika Shraddha. Lokika ist das Shraddha der Leute in dieser Welt. Das Herr Gott ist da, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Und Alokika Shraddha heißt, ich bin da, um Krishnas Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Dieses transzendentale Vertrauen bedeutet dann auch in der Übersetzung Shraddha Kohe Vishwas. Das kriege ich jetzt den Schlucker leider nicht ganz in Bengali hin, aber die Übersetzung schon. Shraddha bedeutet, einfach indem ich nur dies Bhakti ausübe, werden all meine Bedürfnisse von Krishna erfüllt werden. Im Bhagavatam wird diese Definition von Vertrauen aufgenommen, indem gesagt wird, dass Krishna wie eine Wurzel ist von einem Baum mit vielen Blättern und Ästen. Und wenn wir eben Krishna zufriedenstellen, wenn all die anderen Dinge des Baumes, all die anderen Bedürfnisse, die Bedürfnisse der Äste und der Blätter ebenfalls zufriedengestellt. So, wenn ein Devotee es in diesem Leben vermag, Krishna zufriedenzustellen durch seine Tätigkeit, sind alle anderen Tätigkeiten, damit inbegriffen, oder er hat schon alles erfüllt. Wenn er einfach Krishna zufriedenstellt, dann braucht er sich um wirklich nichts anderes zu kümmern. Und das ist so Shraddha. Shraddha im Krishna-Bewusstsein ist ganz, ganz wichtig. Krishna spricht in der Gita über Shraddha im 9. Kapitel. Ashraddha Dhano Purusha, er sagt, wer kein Vertrauen hat auf diesen Pfad des hingebungsvollen Dienstes, fällt mit Sicherheit zurück zu Geburt und Tod in dieser Welt. Also ohne dieses Vertrauen können wir äußerlich Devotees sein, so Pflichttypen, Pflichtdevotees, aber wir werden nicht Sangsara, dem Kreislauf der Geburt und Tod zu entwickeln, also nicht weggehen können davon. Deswegen möchte ich euch einfach inspirieren, ein bisschen ab und an über euren Vertrauenspegel nachzudenken und sehen, wenn ihr merkt, dass der Vertrauenspegel noch gehoben werden kann, dann, dass man einen Plan macht, was kann ich machen, um mein Vertrauen wieder zu stärken. Es darf nicht angehen, dass wir im spirituellen Leben mit einem, sagen wir mal, bruchstückhaften Vertrauen oder einem Teilvertrauen so uns versuchen vorzubewegen. Wenn wir das nämlich tun, werden wir einfach Bhakti ohne Nektar erfahren und wir werden einfach nicht die nötige innere spirituelle Erfüllung fühlen, die nötig ist, um unseren Weg zum Ende zurückzubringen. Unsere heiligen Schriften sind voll davon, zum Beispiel Raghunandan, der einmal gebeten wurde. Und ich will euch eine andere Geschichte erzählen, die so ähnlich ist. In Alalanath gibt es einen Deity, dem Brahma gegeben wurde und der wird dort schon seit langer Zeit verehrt. Es ist ein vierhändiger Narayan. Als Lord Chaitanya diesen Deity sah, geriet er in dermaßen große Ekstase, dass er auf einen Stein fiel, auf einen steinigen Boden und sein Körper dermaßen erhitzt wurde, dass der Stein schmolz. Das ist ein Stein, in dem so richtig die sagen wir mal, Merkmale von Krishnas, von Lord Chaitanyas transzendentalen Körper gegenwärtig sind. Habt ihr vielleicht schon mal gesehen auf dem Bild oder so, ne? Denn Lord Chaitanya sah, als er diesen vierhändigen Narayan sah, seinen geliebten Krishna, der sich versuchte, vor ihm zu verbergen, in seiner vierhändigen Form. Und als er so seinen Krishna sah, fiel er hin. Und dieser Deity hat Brandspuren auf dem Arm. Und diese Brandspuren das Autothema brennt, oder? Dieser Deity hat Brandspuren auf dem Körper, die auf eine ganz bestimmte Art und Weise dorthin kamen. Der Sohn eines Brahmanas oder der Sohn des Priesters, der diesen Deity verehrte, hat diesem Deity einmal, als sein Vater nicht anwesend war, eine große Opferung dargebracht und hat sich dann beschwert, dass dass Krishna eben nicht kam und sich niedersetzte, also dass sich Vishnu nicht niedersetzte, um diese große Opferung zu essen. Und Vishnu setzte sich daraufhin nieder und aß diese Opferung dann. Nur als sein Vater zurückkehrte, dieser Priester, und nach dem Mahaprasadam verlangte, war es nicht da. Der Sohn sagte, Vater, der Vishnu war heute sehr hungrig, hat alles aufgegessen, es gibt keine Reste. Der Vater wurde daraufhin so zornig, weil er dachte, dass sein Sohn ihn angeschwindelt hatte, angelügt hatte und heimlich das ganze Maha aufgegessen hatte, dass er den armen Sohn da störte. Und also prügelte. Und dann ist also ein fürchterliches Unheil losgegangen. Der Tempel hat gebebt und es gab einen großen Riss im Tempel. Bei dieser Anlage ist auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie ist der Deity hat dort Brandwunden gekriegt jedenfalls. Und als der Vater dann kam, fragte er, als der Priester in diesem Erdbeben sich in den Tempel hinein versetzte, Da stand er vor dem Deti und fragte, warum bist du so zornig? Der Kleine hat das Maha gegessen, okay, aber das ist doch kein Grund, zornig zu sein. Da sagte der Herr, ich bin nicht zornig auf den Kleinen, ich bin zornig auf dich. So oft hast du mir Speise dargebracht und kein Vertrauen gehabt, dass ich es essen kann. Dann kommt dein Sohn, opfert mir die Speise mit dem Vertrauen, dass ich es esse, bittet mich zu essen, wiederholt, mich niederzusetzen und die Speise in meinen Mund zu tun. Und ich tue es, weil ich plötzlich merke, da liebt mich ja jemand und hat Vertrauen. Und dann prügelst du den Sohn. Deswegen bin ich jetzt total sauer. Also ich bin nur bereit, das von meinem Zorn abzulassen und den Tempel zu erhalten, wenn fortan dein Sohn die Puja macht. Hare Krishna. So, ich glaube, diese Art von Vertrauen ist etwas, was sehr wichtig ist im spirituellen Leben. Wir können so noch so viel Theorie studieren, noch so viel verschiedene Dinge machen, noch so viel psychologische Erkenntnisse sammeln über wie unser Geist funktioniert beziehungsweise nicht funktioniert. Es gibt so viele Möglichkeiten, Wissen anzunehmen, aber meine lieben Devotees, wo es drauf ankommt, ist, dass unser Vertrauen gestärkt wird in Krishna. Wenn unser Vertrauen in Krishna gestärkt wird, dann kann uns Krishna alles geben, was wir brauchen für unseren spirituellen Fortschritt. Es ist dieses Vertrauen, was so ein bisschen auch der Puls von Srila Prabhupada ist. Ich lese jetzt gerade ein sehr interessantes Buch von, das heißt, das besteht aus Interviews, die mit, wie soll man sich sagen, mit Devotees gemacht wurden, die Srila Prabhupada kannten, als er noch nicht in den Westen gereist ist, also in seiner Indienzeit. So eingeteilt das Buch in Zeiten, wo er als Haushälter lebte, in Nabat, in Kalkutta, wo er dann im Tempel war, in Radha Damodar Tempel in Vrindavan. Und in diesem Buch beschreiben die also, was sie am Prabhupada gesehen haben und wie was Prabhupada in Gesprächen wieder gegeben hat zu ihnen. Und Prabhupadas Vertrauen war sehr, sehr auf den heiligen Namen ausgerichtet. Als er zum Beispiel das erste Mal nach Vrindavan kam, Srila Prabhupada, hielt er sich auf im Madan Mohan Tempel, der auf diesem Hügel liegt, und der Tempelseweit sah, dass Prabhupada nicht wie andere Pilger zu verschiedenen heiligen Orten ging. Er ging also nicht zu diesem und jenem Tempel, nicht mal den 7 Goswami-Tempel, also 6 Goswami-Tempel. Er ging auch nicht einkaufen auf dem Loi-Bazar. Er hielt sich nur in diesem Madan Mohan-Tempel auf und chantete. Und das hat ihn gewundert, weil das so atypisch war, so untypisch war. Von morgens bis abends saß Prabhupada und chantete. Und manchmal hat er sich die Beine ein bisschen vertreten, indem er auf den Dvadasadhitya Hügel raufgegangen ist. Also der ist ja da in dem Compound und hat Vrindavan überblickt und seine Augen daran gelabt. Und Prabhupada hat in der Zeit einfach nur gechantet. Das haben auch andere Devotees gesagt. Prabhupada hat einfach, als er dann im Radha Damodar Tempel lebte, hauptsächlich gechantet. Und einmal am Morgen hatte er so Spuren in seinem Gesicht, dass etwas Besonderes geschehen war. Und ein Devotee kam zu ihm und sagte, oh, Abhi, Babu, please tell me something. Prabhupada sagte, heute Abend, heute in der Nacht habe ich Besuch bekommen von Rupa und Sanatan Goswami und Jiva Goswami. Rupa sah wunderschön aus mit den Lotusaugen. Sanatan war hochgewachsen und Jiva war der Neffe ein bisschen jünger und kleiner. Und sie haben mir gesagt, wir werden mit dir sein, wenn du im Westen gehst und predige. Geh einfach zu predigen. Dieses Vertrauen hat Prabhupada nie verlassen, dass er nicht alleine ist, sondern dass seine Tätigkeiten gesegnet sind, dass er begleitet wird. Ich möchte euch inspirieren, dieses Vertrauen in eurem Herzen zu kultivieren und darauf zu achten. Und wenn ihr mal merkt, dass ihr Zweifel habt, einfach zu rufen, oh Krishna, bitte helf mir. Ich bin zu deinen Lotusfüßen gekommen, ich bin sehr gefallen. Bitte gebe mir in meinem Herzen das nötige Vertrauen, was ich brauche, um auf diesem Weg voranzukommen. Hare Krishna. Damit möchte ich zum Ende kommen und euch nicht weiter auf die Folter spannen, wann jetzt endlich Prasadam ist. Wir haben so viele Vorlesungen gehört, das merke ich immer im Krishna, in den Tempeln, eine Überdosis von Vorlesungen, morgens, abends, dazwischen. Worum es mir geht, ist in dieser Vorlesung etwas Besonderes hervorzuheben. Bitte lasst das nicht untergehen im Gesamtthema. Nämlich, dass einfach, sagen wir mal, ja, dass man in Krishna Vertrauen entwickelt und einfach dieses Vertrauen fördert. Und dann ist eigentlich das Krishna-Bewusstsein sehr einfach. Dann sind wir am Ziel. Da brauchen wir nicht uns zu sorgen und zu nötigen. So, gibt es hier zu irgendwelche Fragen? Entschuldigt, dass ich ein bisschen entspannt sitze, aber das. Krishna war sehr barmherzig. Mein Kreuz ist ja nicht so gut, aber ich habe das Vrindavan-Vrata total gut überstehen dürfen. Es ist nämlich so, wenn man chantet, ist es wirklich gut, rein energetisch, wenn du im Schneidersitz sitzt. Das wird gesagt, ist gut besser für die Konzentration. Das ist die Yoga-Thematik. Und das merkt ihr bestimmt, wenn ihr auf dem Stuhl sitzt und chantet, da kann man sich nicht so gut fixieren, weil das ist eine rein energetische Sache, die dann abläuft. Einfach wird die Energie im Körper gehalten und kann den Geist stark machen und aufrichten und das andere Mal ist sie dann weg. Vertrauen ist tatsächlich ja ein innerer Maßstab, auf den es ankommt. Vertrauen fängt an als anfängliches Vertrauen, dass hier etwas Wichtiges und Wertvolles ist und dann kristallisiert es sich, also und wird irgendwann zu Nishtha. Ganz, ganz unabweichliches Vertrauen. Nishtha ist unerschütterlich. Das kann nicht mehr ins Wanken gebracht werden. Ein großer Devoti, Uttama Adhikari, wird gesagt, er kann durch entgegengesetzte Argumente, er kann durch entgegengesetzte Argumente nicht aus der Fassung gebracht werden, nicht? Weil er hat so unerschütterliches Vertrauen, es ist so Nishtha. Selbst wenn er mal eine Antwort nicht geben kann auf eine Frage, ist sein Vertrauen davon nicht gebrochen. Also ihr seht, wie das Maß an Vertrauen wirklich unseren spirituellen Werdegang bestimmt. Es ist nicht so, dass es nur am Anfang da ist, Adushra da. Am Anfang hatte ich Vertrauen, jetzt habe ich eine Position. Vertrauen hat auch immer was zu tun mit der, sagen wir mal, mit dem Begriff Zuflucht suchen. Bhujan Prabhu hatte in dem Govardhan Retreat eine sehr, für mich sehr interessante Definition oder Frage erstellt. Nämlich eine Frage, die so sagt, wo suche ich Zuflucht, wenn ich merke, dass die Pläne nicht so gut laufen, wie ich das jetzt gedacht habe? Versteht ihr, wenn ich ich gehe so im spirituellen Leben da und dann komme ich in den Bereich, den man als, in Norddeutsch würde man sagen, kappliges Wasser, es geht auf und ab, es läuft nicht so glatt. Wo suche ich dann Zuflucht? In der materiellen Energie oder bei Krishna? Ja, also wo suche ich Zuflucht, wenn es in meinem Leben schwierig wird? Daran kann man sehr gut herausfinden, wo man steht. Das ist eine interessante Frage, nicht, Ananda Chaitanya? Wo suche ich wirklich Zuflucht? Krishna, Krishna. Gopal! Das klingt so über die Jahrhunderte an unser Ohr. Gopal! Ja, du hast mich gerufen. Was ist denn? Ach, die Tiger. Hätte ja auch sich erstmal zur Arbeit gehen können und eine Tigerabwehrpistole entwickeln können. Nein, ist zu Gopal gegangen. Da kommt eine Frage. Oh, wie ist dein werter Name nochmal? Michael, ja, Michael. Was hat, deine Frage ist, was hat Entschlossenheit mit Vertrauen zu tun? Oder ist es mehr so, deine Frage bezieht sich auf die Erscheinungsweise der Tugend? Da kommen in deiner Frage treffen sich ein paar verschiedene Themen. Es ist einmal so, yes, dass Prabhupada schon sagte, dass man unbedingt sein spirituelles Leben nähren muss, sodass man dann, wenn das spirituelle Wissen richtig genährt ist, wenn das Leben durch spirituelle Praxis genährt ist, dann hat man die Entschlossenheit und auch das Vertrauen. Sieh mal, diese Frage mit Vertrauen und Entschlossenheit hat sehr viel zu tun mit dem Maß, wie weit du auf der spirituellen Ebene bist. Wenn du angefüllt bist mit der spirituellen Energie, der Bhakti-Shakti des Herrn, dann ist der zweifelnde Geist nicht mehr aktiv. Wenn du aber nicht diese Bhakti-Shakti, diese spirituelle Kraft oder Energie hast, dann werden Vertrauen und diese Dinge dahin schwinden. Vishwanath Chakravarti Thakur spricht davon, dass ein Devotee zwei Aspekte hat in seinem Leben. Zwei Körper, so sagt er sogar. Ein materiellen und ein spirituellen. Er spricht echt von Aspekten. Und wenn du jetzt den spirituellen Aspekt richtig näherst, so sagt er, so wirst du immer entschlossen und zweifelsfrei sein. Aber wenn du durch den Umgang, den du hast, wenn du einfach nicht auftankst, könnte man sagen, dann wird sicherlich dein materieller Aspekt größer werden. Das kann man richtig... kann man richtig messen bei sich, fast wie Kinesiologie, also, oder wie sich das nennt. Man kann richtig sehen, wie stark bin ich jetzt gerade. Und man kann es sehen an solchen Dingen wie Uzahan, Enthusiasmus und Beständigkeit, Nishchayat. Und auch der Fähigkeit, geduldig zu sein, das ist eine bestimmte Fähigkeit. Das sind alles Symptome davon, dass ein Mensch mit der spirituellen, mit der Bhakti-Shakti, die von Krishna ausgeht, die von den Devotees ausgeht, gefüllt ist. Aber wenn diese, sagen wir mal, diese Energie oder diese Schwingung einfach nicht da ist im Herzen, dann ist man nicht enthusiastisch und dann kann man auch nicht so beständig sein, weißt du, eine Sache zu Ende durchmachen, dann wird man so sprunghaft immer im Geist. Es ist aber auch dazu zu sagen, dass wenn man jetzt losgeht und Cookies verteilt, weißt du, da hat man mit der geballten materiellen Energie zu tun. Und da kann man sich leicht mal infizieren. Ganz besonders, wenn man nicht so die Natur hat. Wenn man eher ein zurückhaltendes Wesen vielleicht hat. Und wenn man da rausgeht mit seiner Cookie-Tüte und jeder sagt, behalt deine Kekse gefälligst für dich. Das ist auch ein bisschen eine Naturfrage. Das ist einfach nicht jedermanns Sache, so der große Kekshändler zu werden. Schweiz, der erstklassige Kekshändler der Schweiz. Also das hängt ein bisschen auch mit der Natur zusammen. Das muss man wirklich auch sagen. Also es heißt nicht unbedingt, dass du jetzt gar kein Vertrauen hast und dass nur der Vertraute, Vertrauensvolle durch das durchkommt. Ja, das kann man nicht sagen. Das haben wir früher gemacht. Das ist so eine Art kalvinistische Frömmigkeit. Der Calvinismus ist eine bestimmte Ausformung des Christentums, ist philosophisch für die Arbeitsethik des Westens verantwortlich. Man sagt nämlich, der erfolgreich ist, hat am meisten Barmherzigkeit von Gott in seinem weiteren Leben. Nicht der, weil Gott, das ist so die calvinistische Werkfrömmigkeit, die hat der Soziologe Max Weber aufgedeckt und auseinandergenommen. Also nur als wer sich für solche Sachen interessiert, ich weiß nicht besonders spirituell, aber nicht? Das ist manchmal auch bei uns in der spirituellen Bewegung wieder so. Der am meisten schafft, der ist der Fortgeschrittenste. Das ist nicht so. Manchmal ist der Fortgeschrittenste der am wenigsten schafft. Also ich meine, das kann man aber jetzt nicht, also kann man keine Formel herleiten. Srila Prabhupada hat das einmal gesagt, als Prabhupada so nach und nach die Apotheke abbrannte, die nicht versichert war, und es Schwierigkeiten in der Familie gab, da ging er zu seinen Freunden und sagte, jetzt ist es eingetreten. Das, was ich immer befürchtet hat, der Vers ist eingetreten. Yasya manukrinami harishyatatanamushayai. Dieser Vers sagt, für diejenigen, die Krishna besonders lieb ist, diejenigen, die Krishna besonders gerne macht, den nimmt er alles weg. Das wissen die Bodhis in Vrindavan, mit denen ich gesprochen habe. Ich interessiere mich ja immer für vieles. Und viele Devotees, die in Vrindavan sind, die sagen dir, dass zu Anfang Krishnas Barmherzigkeit darin besteht, dass er dir das Leben bitter macht. Weil du dann, Michael, einfach, wenn du dann noch Zuflucht suchst bei Krishna, dann heißt es, dass du nicht Krishna verehrst wegen seiner Gaben, sondern wegen ihm. Und das will Krishna manchmal sehen. Deswegen macht das manchmal schwierig. Also ich finde, es ist nicht gut zu sagen, wenn jemand wenig Cookies verteilt, ist er sehr unfortgeschritten und hat kein Vertrauen. Was ich dir empfehlen würde, wenn du merkst, du kommst einfach nicht so durch, wenn du vor Gel Moni verteilst oder auf der Bahnhofstraße und die vornehmen Ladies and Gentlemen sich nicht die Hände mit einer Kekstüte beschweren wollen, dann geh doch zu Govinda, ess erstmal Prasadam, nimm eine kleine Rast, stärke den Geist ein bisschen und dann chant ein paar Runden im Keller oder wo das geht, nicht? Und fixiere dich und dann nimmst du Neuschwung und gehst wieder dahin. So würde ich das machen. Also das muss man auch manchmal ganz normal angehen. Hare Krishna. Gut. Fein, jetzt schaue ich auf die Uhr und wir sind alle in großen Erwartungen. Wir bereiten ein Geburtstagsfest vor. Wann fängt es an? Ich hatte gehört, um 8 Uhr morgens. Ist das schon geplant? Oder ich schaue jetzt mal zu euch. Weißt du was, Murali? Nee, aber es wird sicherlich geplant werden. Wir sind ja in der Schweiz. Also Ist geplant, ja. Ist eben. Shila Prabhupada ki jai. Go premanandi hari hari bo.